Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem wir letzte Woche wieder etwas über American Football und Michael Oher gehört haben, kommen wir heute mal zum Fußball und da zu zwei Vereinen eigentlich. Und zwar zwei Vereine, die in einer Bundesliga-Saison dominiert haben und an die wir uns beide sehr gut erinnern können, an diese Saison.
Jetzt bin ich gespannt. Also eine Mannschaft ist bestimmt der FC Bayern, aber die andere?
Ja, wir sprechen heute über die Saison 2000-2001. Sagt dir das noch was?
Boah, es ist verdammt lange her. Man denkt ja immer an die üblichen Verdächtigen, damals vielleicht auch Werder Bremen oder Borussia Dortmund. Aber nee, ich krieg's nicht ganz zusammen.
Wir sprechen heute über den Meister der Herzen.
Ach, Schalke 04, Rudi Assauer.
Ja.
Und die Eurofighter.
Ja, genau. Es ist sozusagen ein Prelude zur Folge über Rudi Assauer.
Ja, dann bin ich umso gespannter.
Ja, also wir fangen an im Sommer 2000. Fußball-Deutschland steckt in seiner größten Identitätskrise. Die Europameisterschaft in Belgien und in den Niederlanden war ein totales Desaster.
Das ist wahr. Also daran erinnere ich mich jetzt sofort. Uli Stielicke und Sir Erich Rebeck.
Der Mann mit dem karierten Jackett.
Das 0-3 gegen Portugals B11. Adding insult to injury. Das war echt schlimm.
Ja, das stimmt. Also die Nationalmannschaft verabschiedete sich sang- und klanglos in der Vorrunde. Und ganz Deutschland diskutierte, ist unser Fußball veraltet? Sind wir noch konkurrenzfähig? Wer kann jetzt überhaupt noch irgendwas ändern?
Stimmt. Ja, das war eine krasse Diskussion. Das war ja ein totaler Absturz gefühlt nach den so erfolgreichen 90ern noch.
Ja, und dann musste ja Rudi Völler ran. Ja, aber während also die Nationalmannschaft am Boden liegt, boomt eigentlich die Bundesliga. Und in der kommenden Saison vor allem zwei Vereine. Das ist natürlich Bayern München als der große Favorit. Doublesieger aus dem Vorjahr. Und die wollen vor allem eins, die Champions League gewinnen.
Da war doch das gegen Manchester United schon wieder was her, ne?
Diese 99.
Ja, also. Das war noch gar nicht so lange her, stimmt. Oh, das war schlimm. Das war
ja, also schlimm. Wenn man, tatsächlich ist so, der ganze Verein leidet quasi noch darunter. Obwohl man ja das Double in der Vorsaison gewonnen hat, war eigentlich keiner zufrieden. Und auf der Gegenseite wird sich herauskristallisieren Schalke 04 als Gegner sozusagen, als Konkurrent um die Meisterschaft. Ziemlich überraschend. Die waren zwar eine gute Mannschaft, aber so richtig hatte man die nicht auf dem Zettel.
Ja, die waren da immer schon, die waren schon erfolgreich, wie gesagt, auch der UEFA-Pokalsieg, aber ja, dass die um die Meisterschaft mitspielen sollten, das war, glaube ich, schon echt eine Überraschung damals. Mal gespannt, wer da noch im Kader war. Mir fallen nicht viele ein.
Oh, da wirst du dich gleich wieder dran erinnern.
Wahrscheinlich.
Also Trainer war Ottmar Hitzfeld bei Bayern München. Wir fangen mal mit Bayern München an. Spielten damals vor allem noch in einem 4-4-2.
Auch interessant, ja.
Ja, also noch vor Van Gaal.
Ja, vor Van Gaal und vor allen Dingen vor Pep.
Und teilweise war das dann ein bisschen variabel, wenn Mehmet Scholl quasi so hinter den beiden Spitzen spielte. Ja, im Tor Oliver Kahn, der Titan.
Nee, doch, der war da schon da, aus Karlsruhe, ne? Ja, klar.
Ja, schon lange, der war ja dann auch 99 schon dabei. Und in der Abwehr hatten wir dann Patrick Andersson.
Ja, sehr zuverlässig, Schweden, ne? Ja.
Thomas Linke. Sammy Kufur,
natürlich.
Und Vicente Lizarazu sowie Willy Sagnol, die beiden Franzosen.
Ja, die habe ich, also Lizarazu war ja meiner Lieblingsspieler zu der Zeit.
Er ist auf jeden Fall einer der besten linken Verteidiger aller Zeiten.
Ja, schnell, technisch beschlagen, aber auch hart im Zweikampf, aber fair. Also, habe ich immer gerne gesehen.
Als Ersatz dann für ihn war dann quasi Michael Tarnert noch im Kader. Der hatte so einen extrem harten linken Schuss.
Stimmt, Weitschüsse, das war seine Spezialität. Nicht so oft, aber wenn, dann wurde es gezimmert irgendwo in die Ecke.
Und da gibt es ja auch das Spiel quasi, wo er als Torwart nochmal ins Tor musste für eine kurze Zeit.
Der war auch mal im Tor bei uns? Nee.
Ja, so da irgendwie war da Verletzung, ich weiß es auch nicht mehr genau.
Ja, aber war er mal.
War er mal. Auf jeden Fall, aber die Außenverteidiger waren eigentlich so das Prunkstück der Abwehr. Und im Mittelfeld hatten wir Stefan Effenberg, Jens Jeremies, Mehmet Scholl, Ciriaco Sforza.
Ach, der war, mich wundert, dass der da noch da war. Ich erinnere mich, 96, der kam irgendwie mit Otto Rehhagel. Ja. Der ging ja sofort nach einer Saison weg und dass der Sforza dann aber noch da war, hätte ich nicht gedacht.
Ja, da hatten auch noch einen Michael Wiesinger.
Ach ja, es war auch so ein Kleiner, der hat mich immer an Dorfner und Schwabel, 10 Jahre vorher aus Nürnberg erinnert.
Thorsten Fink, Salihamidzic und der junge Owen Hargreaves.
Stimmt, der hat auch immer, der war ja immer ein Riesentalent.
Nee, ist ja dann nach England gewechselt. Mhm. Da lief es dann besser.
Ja, und Jerry Jeremies natürlich. Ja, das war ja auch so ein, was soll man da sagen? Ja, der hat schon oft gespielt, aber so ein überragender Spieler, aber er hat viel, viel Wille.
Ich wollte gerade sagen, das war so ein Zerstörer im Mittelfeld, so ein Staubsauger.
Ja.
So ein Dieter Eils.
Ja, guter Vergleich, genau.
Ja, und im Sturm hatten wir Giovanna Elba und Paulo Sergio sowie Alexander Zickler.
Also die ersten beiden Namen spontan super. Zickler, ja. Mhm. Aber ich glaube, langsam dämmert es mir, der hat da häufiger gespielt.
Ja, aber der war ja auch immer mal wieder verletzt. Das war aber eigentlich so seine beste Saison.
Ja. Schnell war der, aber konnte nicht so richtig, also kombinieren konnte, glaube ich, nicht so viel, aber mit dem Ball aufs Tor laufen ging.
Genau, also ein Konterspieler eigentlich.
Ja, genau.
Ja, bei Schalke, Trainer Huub Stevens natürlich, die waren noch fast alle Eurofighter sozusagen dabei.
Ja.
Nach dem Motto, die Null muss stehen.
Wer zum Beispiel, jetzt bin ich gespannt, was sind das für Namen?
Oliver Reck im Tor, vorher ja in Bremen.
Ach nee, Pannen-Olli Werder Bremen ist da bei Schalke im Tor gewesen.
Hm.
Ach.
Ja, in der Abwehr Nico van Kerkhoven, Yves Eigenrauch.
Ah ja, Yves Eigenrauch, ja, das war ja so ein, mit den krassen Koteletten auch, ne? Yves Rufel.
Thomas Heito, Marco von Hoogdalem, Thomas Waldoch und Markus Happe. Kennt man nicht mehr alle so, aber...
Ich glaube, der kam aus Leverkusen, der Happe, aber Thomas Waldoch, das war auch schon eine Kante, ne, ja.
Ja, überhaupt, ne? Das waren alles so ein bisschen so ein paar Brecher in der Abwehr.
Ja, robuster.
Ja, im Mittelfeld Andreas Möller aus Dortmund gekommen, dem ja nachgesagt wird, er hätte auf die Frage, wo er demnächst spielen werde, geantwortet, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Ach ja, das war ja auch so ein Ding, ne? Das ist
ja krass. Ja, den mochte ich ja nicht, ne?
Ich kann mit dem auch nicht viel anfangen.
Entweder war der so weinerlich oder sehr arrogant. Ja.
86 war ein Spiel gegen Mexiko, das habe ich nie vergessen. Der ein begnadeter Pass ins Nichts, wo ihn keiner erreichen konnte. Ich tue ihm jetzt Unrecht, aber...
Er war schon ein guter Spieler, extrem schnell für damalige Verhältnisse.
Ja, auch im Abschluss ziemlich gut.
Ja, dann hatten wir noch Jörg Böhme. Jörg Böhme, so ein linker Fuß, extrem stark, in was Freistöße, Elfmeter, überhaupt so eine linke Klebe, auch so ein bisschen so ein Chaot, hatte man immer das Gefühl, so ein Typ halt, ne?
Ach ja, ist mir total durchgegangen.
Dann waren da Radoslav Latal, Mike Büskens, Jiří Němec, das waren auf jeden Fall so die Defensivspezialisten.
Ja, der Němec war auch bekannt.
Ja, und die hatten einen super Sturm. Die hatten Ebbe Sand und Emil Impenza und dazu Juri Mulder und Gerard Asamoah.
Ne, das waren ja wirklich vier namhafte Spieler vorne drin. Die werden natürlich nicht alle gemeinsam gespielt haben.
Nö, die haben meistens in einem Dreiersturm gespielt. Also die waren vor allem sehr diszipliniert. Ne? Also es ging ja immer darum, quasi hinten gut zu stehen und dann zu kontern. Und statt Zauberfußball war das halt wirklich so auch Fußballkämpfen und Leidenschaft. Und
ja.
Ja, und dann beginnt die Saison. Bayern startet erwartungsgemäß stark, aber es gibt schon die ersten Rückschläge so, weil sie sind irgendwie inkonstant, verlieren gegen den Aufsteiger Energie Cottbus am 6. Spieltag. Da sagte Mehmet Scholl später, wir wussten gar nicht, wie wir in Cottbus den Ball ins Tor bekommen sollten. Die haben das Loch einfach zugeschüttet. Schalke hingegen bleibt konstant dran. Am 6. Spieltag gibt es das große Duell Dortmund gegen Schalke und das wird so ein Wendepunkt in der Saison. Es ist der 21. Oktober, Revierderby und mehr Emotionen geht ja eigentlich gar nicht in der Bundesliga. Es brodelt so richtig, denn in Dortmund tritt als erstes Mal wieder Andreas Möller auf und jetzt für die Schalker und das war ja ein absolutes No-Go.
Das ist wohl wahr.
Also hier wurde gnadenlos von der gelben Wand ausgepfiffen das ganze Spiel über. Aber schon in der 37. Minute gibt es einen Elfmeter. Jörg Böhme tritt an und knallt den Ball einfach rein. Danach, schon kurz vor der Pause, noch direkt das 2-0 im Penzer. Direktabnahme spektakulär so ins Netz gehämmert. Ja, da stand es auf einmal 2-0. Und dann brachte Matthias Sammer als Trainer den jungen Lars Ricken, oder nicht mehr ganz so jung, und Andreas Metzelder. Ja, man dachte, jetzt kommt so ein bisschen die Wende. Aber nach einem ganz guten Anfang ist es wieder Impenza, der bei einem Tempogegenstoß enteilt. Der steht dann frei vor Lehmann, will auf den Ebbe Sand spielen. Der kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle, aber der Heinrich von Dortmund, der hat er dann noch gespielt.
Ach Jörg Heinrich, ne?
Ja. Stolpert den Ball ins Tor.
Stolpert.
Und eine Viertelstunde später macht dann Ebbe Sand alles klar. 4-0 in Dortmund.
Boah.
Da war in Schalke erstmal die Rede davon, wir können mit den Großen mithalten, wir sind vorne dabei.
Das war ein Statement. Mhm.
Zur Winterpause steht Schalke sogar knapp vor Bayern. Also die hatten, waren kurz vor Bayern, waren Herbstmeister. Und dann entwickelt sich die Rückrunde quasi zu einem echten Krimi. Also die Schalker bleiben gut oder kommen immer mehr noch ins Rollen. Ebbe Sand trifft, wie er will. Der Jörg Böhme haut da einen Freistoß nach dem anderen oder Elfmeter rein. Und am 28. Spieltag, nach dem Spiel Bayern gegen Dortmund, kommt Schalke auf einen Punkt heran.
Jetzt wird's eng.
Jetzt wird's richtig eng. Am 29. Spieltag trifft Bayern zu Hause auf Schalke. Und das war kein guter Tag für Bayern. Aber zunächst sieht es ganz gut aus, denn Jens Jeremies, der schießt das erste Tor direkt in der dritten Minute, enteilt den Schalker, was ja schwierig eigentlich war, weil er ja ziemlich langsam war. Und dann kriegt Carsten Janka den Ball auf halb links. Und
der war auch noch dabei.
Ja, mit einem Flachschuss aus 12 Metern schießt er ins Tor. Aber die Schalker, die legen dann eigentlich erst so richtig los. Und 10 Minuten später gibt es einen Lattenschuss von Andi Möller, so einen Gewaltschuss aus der Ferne.
Ja, konnte der auch, ja.
Ja, der hatte echt einen guten Schuss. Und nach einem langen Einwurf brachte Kufur den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Und der Mpenn,
Sammy.
Ja, der war ja auch immer für den Bock gut, ne? Ich erinnere mich noch, wie er mit dem Knie irgendwie den Kahn ausnockt.
Unglücklich.
Ja, der hatte auch immer irgendwie Pech. Also der war ja auch ein paar Mal schwer verletzt.
Ja, zum einen das, aber auch wenn sowas passierte, wirklich auch total betrübt.
Ja, das auch. Man hatte immer so ein bisschen Mitleid.
Ja, ja, genau.
Ja, ein Penzer kommt an den Ball, schießt, Kahn fälscht den Ball noch ab, doch Ebbe Sand drückt ihn dann über die Linie, Ausgleich in der 14. Minute. Dann ging es hin und her, Jeremies an die Latte, Asamoah scheitert mit einem Kopfball aus 8 Meter am Kahn und dann verflacht die ganze Partie so ein bisschen. Aber im zweiten Abschnitt erhöhen dann die Schalker so ein bisschen mehr den Druck, mehr Tempo und das führt dann auch zum Führungstreffer. Und da hat dann der Sagnol mal wieder ein Laufduell verloren gegen Mpenza. Also der war ja extrem schnell.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mit dem Sagnol passiert, glaube ich. Der war sehr flink.
Ja, also für damalige Verhältnisse vor allem. Heute geht man ja davon aus, dass die Außenstürmer schnell sind. Aber damals war das schon was Besonderes.
Das hat ihn wirklich von vielen unterschieden und ihm Vorteile gebracht. Ich erinnere mich noch, der war auch immer wieder verletzt, der Mpenza, oder?
Ja, das war quasi seine beste Saison. Danach ging es da so ein bisschen bergab, weil er immer wieder Verletzungen hatte.
Belgier war das,
ne? Eigentlich ein Supertalent, ne? Der hat ja auch so durchtrainiert, sah der aus. Ja, so ein bisschen wie so ein Leichtathlet. Ne?
Guter Vergleich, ja.
Ja, und dann kommt mal wieder Sammy Kufur. Der kriegt auch den Ball nicht raus. Und der Ebbe Sand kommt an den Ball. Der schaut dann nur zu, wie der den dann ins Tor schießt.
Ja, manchmal kann man nur zuschauen.
Ja, und dann kommt Roque Santa Cruz. Das war ja auch.
Roque, Mensch, der war ja auch noch da.
Ich Roque.
Den fand ich immer gut.
Ja, der war ja auch so ein bisschen so der Sunny Boy, der Bravo-Junge. So.
Ja, total.
So ein bisschen, nachdem Mehmet Scholl schon ein bisschen älter war, war der quasi so der neue Bravo-Typ.
Ja, und der konnte echt was. Also hat mir immer gut gefallen.
Ja, das Spiel geht auf und ab und Bayern kriegt den Ball nicht ins Tor und wie es dann so oft so ist, dann kommt wieder Mpenza, 3-1, Bayern verliert das Spiel.
Oh, das wird eng jetzt. Ne?
Aber ja, Schalke ist Erster und punktgleich mit Bayern, aber hat das bessere Torverhältnis. Dann der 33. Spieltag. Bis dahin ging es immer ein bisschen auf und ab. Schalke war ja erst vor, dann war man immer wieder punktgleich. Und am 23. war es immer noch so, punktgleich Bayern und Schalke. Und Schalke spielt dann in Stuttgart, die spielten damals gegen den Abstieg. Da spielten so Spieler wie Adema oder Sean Dundee.
Ach, Sean Dundee, ich dachte, der war auch noch aktiv zu der Zeit.
Ja.
Ja, Gott sei Dank geht es dem VfB aktuell wesentlich besser.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war also, das magische Dreieck war ja nicht mehr da. Und da ging es erst so ein bisschen bergab mit den Stuttgartern.
Tja, Giovanni Elber war ja dann beim FC Bayern.
Ja, genau.
Und die anderen, da war dann Krasimir Balakow, weiß gar nicht, wo der hin ist.
Nee, der war noch da. Der
war noch da.
Fredi Bobic war nicht mehr da.
Ah, Fredi Bobic.
Ja, also alles sah eigentlich danach aus. Schalke wird das gewinnen. Aber schon am Anfang zeigte sich, das wird kein Spaziergang. Die Stuttgart kämpfen um ihr Überleben. Und gerade so, der Sean Dundee hatte da einen richtig guten Tag. hat direkt zwei Großchancen. Ne? Er legt eine auf, einmal köpft er an den Pfosten. Und die Schalker kriegen eigentlich nicht viel. Man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, die kriegen so ein bisschen Muffensausen. Aber so nach 8 Minuten nimmt die Partie Fahrt auf. Der Ebbe Sand macht so einen Kopfball, das ist sozusagen das Startsignal. Und auch die Schalker legen jetzt los. Dann verflacht das Spiel quasi bis zur 85. Minute. Da kommt nochmal eine Chance von Sean Dundy und alles rechnet jetzt ja mit einem Unentschieden. Und dann kommt der Ball in einem Getümmel in den Strafraum der Schalker. Der Heito kriegt den Ball nicht raus. Der Nemeth versucht noch irgendwie dazwischen zu grätschen, aber der Balakow schießt knallhart aus dem 16er, aus 18 Metern links den Ball ins Eck. Und damit hat Schalke verloren. Jetzt war das die große Chance für Bayern München, denn die spielten in Kaiserslautern.
Oh, was war immer, also Kaiserslautern, die Hölle auf dem Betzenberg, bin mal gespannt, wie das ausgegangen ist. War für Bayern immer total schwer, da Punkte zu holen.
Dazu muss man sagen, in der Woche davor war das große Spiel Halbfinale gegen Real Madrid in der Champions League, dass wir 2-1 gewonnen haben. Und Jens Jeremies war jetzt in der Bundesliga gesperrt mit der 10. gelben Karte.
10. gelben Karte, das passt.
Ja, Mehmet Scholl hatte Fitnessprobleme, musste aussetzen. Und da stand jetzt auf einmal Ciriaco Sforza in der Startelf. Der Santa Cruz mit Janka im Sturm, der Elber blieb angeschlagen draußen. Also die Vorzeichen waren nicht so gut. Und bei Kaiserslautern, da spielte noch ein Christoph, ein Djorkaeff und so ein paar andere, die man heute, also die mir jetzt gar nicht mehr so viel sagten.
Der Djorkaeff, der war super.
Es war auf jeden Fall nicht mehr die Meistermannschaft sozusagen.
Nee, weil Olaf Marschall war nicht mehr da, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Aber Juri Djorkaeff, der war wirklich lange Jahre ein sehr, sehr...
Harry Koch war da im Sturm.
Harry Koch, der kam doch aus Westenbergskreuth, a.k.a. Spielvereinigung Fürth. 1-0 gegen Bayern in diesem einen verrückten Pokalspiel. Furchtbar.
Auch hier in diesem Jahr war es ja so, da sind wir gegen Magdeburg ausgeschieden im Pokal.
Ja, großartig. Im Augenblick haben wir ja auch so eine Pechsträhne.
Mhm. Ja, ausverkauftes Olympiastadion, Kaiserslautern... Fängt an mit einem Paukenschlag. Harry Koch flankt von der rechten Außenlinie, der war ja auch nicht gerade der Schnellste, auf Lokwensch. Der steigt hoch, Thomas Linke steht falsch, Kopfball aus 12 Metern unhaltbar ins rechte Eck. Schon lagen wir zurück. Ja, Carsten Janka war ja vorne bei uns im Sturm. Santa Cruz quasi so ein bisschen so als hängende Spitze. Und Bayern machte zwar Druck, aber so richtig kam da nichts auf. Owen Hargrave spielte auch von Anfang an. Die Kaiserslautern, die haben sich jetzt hinten reingestellt und wollten Bayern auskontern. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann so, Salihamidzic setzt sich rechts durch, flankt, Janka Kopfball und der Ball ist drin. Es gab da immer weitere Chancen. Lisa Rasu von außen. Also die Kaiserslautern waren auf einmal richtig unter Druck. Aber das Tor wollte nicht fallen. Und die Münchner rannten dann halt wie so gegen eine Wand an. Wie das halt oft ist, Brechstange muss rausgeholt werden, von lange Bälle nach vorne. Und dann kommt Alexander Zickler.
Ach nee, ist eigentlich ja gar nicht sein Spiel.
An das Tor kann ich mich sehr gut erinnern. Der kommt dann, kriegt dann den Ball so am 16er und mit so einem Gewaltschuss knallt er den quasi in den Winkel.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, muss ich mal auf YouTube mal suchen.
Ja, also das ist eigentlich noch so die beste Szene, die mir so von Alexander Zickler im Gedächtnis geblieben ist. Also, es scheint alles wie immer, Bayern 3 Punkte vor. Ein Spieltag nur noch. Ja, die Meisterschaft ist zum Greifen nah für Bayern. Mal wieder. Und dann kommt der 34. Spieltag. Es ist der 19. Mai 2001. Ganz Fußball Deutschland geht davon aus, Bayern wird Meister. Wie immer. Na, Bayern hat 62 Punkte, Schalke 59 Punkte. Bayern reicht ein Unentschieden beim HSV, für den es um nichts mehr ging.
Ja, beste Voraussetzungen. Ne? Beste Voraussetzungen.
Nee, nochmal. Bayern reicht ein Unentschieden beim HSV und Schalke spielt im heimischen Parkstadion das letzte Spiel, bevor es in die neue Arena geht.
Das auch noch?
Gegen Unterhaching. Und für die ging es um gar nichts mehr. Die hofften also auf einen möglichen Ausrutscher der Münchner, aber so wirklich geglaubt haben das wenige. In Hamburg weht ein frischer Wind durchs Volksparkstadion. Die Bayern sind fokussiert. Alle denken, wir holen das Ding. Oliver Kahn brüllt noch vor dem Spiel seine Vorderleute an. Wir holen das Ding. Heute keinen Fehler.
Das ist so typisch Kahn, aber nie aufgeben.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Im Parkstadion herrscht dagegen ausgelassene Stimmung, so ein bisschen Volksfest. Es ist das letzte Spiel im Parkstadion. Ein Feuerwerk ist angekündigt. egal wie es ausgeht. Theoretisch ist ja die erste Meisterschaft seit 1958 möglich.
Ja, 1958, und die gibt es auch als das Endspiel 58 gegen, ich meine, es gegen HSV, meine ich, gibt es auf YouTube zu gucken. Also seitdem hat Schalke, ja, ich hatte Schalke die Meisterschaft nicht mehr gewonnen.
Ja, also ich glaube, die meisten wissen ja, können sich
nicht
alle
spoilern.
Ja, aber ich glaube, dieser letzte Spieltag, jeder, der damals schon Fußball geguckt hat, wird sich dran erinnern.
Aber sehr, sehr viele lebten da ja noch gar nicht, die hier möglicherweise zuhören. Also ich habe nichts gesagt, aber wir halten mal fest, das 58er Endspiel, das kann man bei YouTube sehen, ja.
Ja, die Schalker sind total nervös. Also obwohl sie ja eigentlich nichts verlieren können, ne, läuft gar nichts zusammen. Die Unterhachinger, die spielen einfach so freudig vor sie hin. Erster Angriff, dritte Minute, Freistoßflanke von Hochdahl und da schätzt den Ball völlig. Breitenreiter steht ungedeckt und schießt ihn rein.
Ach, Breitenreiter.
Der heutige Trainer, ne? André Breitenreiter.
Verrückt, oder?
Ja, naja, der war gar kein schlechter Spieler. Dadurch lähmendes Entsetzen im weiten Rund. Hüb Stevens auch völlig schockiert auf der Bank, wusste gar nicht, was los ist. Warum kriegen die nichts hin? Aber es wird sogar noch schlimmer. Es fällt direkt das 0:2. Also das war eine Katastrophe, diese erste Halbzeit.
Allerdings.
Das war eine echte katastrophale erste Halbzeit, die Schalke da gespielt hat, bis zur 44. Minute. Dann trat zunächst der Zufall auf den Plan und brachte die Westfalen zurück ins Spiel. Asamoah hatte von rechts auf Sand gepasst, der Däne über den Ball gesäbelt. Dahinter lauerte auf einmal aber Nico van Kerkhoven, der aus 6 Metern abstauben konnte, 1:2 aus dem Nichts. Und dann 60 Sekunden später Böhme, Ausgleich 2:2 aus dem Nichts. Und auf einmal war wieder alles in Ordnung. Also die Schalker-Fans waren am Jubeln, dachten so, jetzt geht's ja richtig los in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Aber tatsächlich war es so, auch in der zweiten Halbzeit war wieder so wie vorher. Auf einmal Unterhaching kommt an den Ball, 69. Minute, 3:2.
Boah.
Aber diesmal haben sich die Schalker schneller erholt. Jörg Böhme wollte das nicht so lassen und glich dann aus in der 78. Minute. Sekunden später auch wieder, sofort so wieder so ein Doppelschlag. 79. Minute, 4:3.
Boah.
Schalke, das Tollhaus, alles am Jubeln.
Die reißen ja das Stadion ab.
Ja, und alles hat jetzt nur einen Gedanken. Was ist eigentlich mit Bayern und in Hamburg?
Ja, was ist mit Bayern?
Ja, der HSV kämpft leidenschaftlich, stellt sich mehr oder weniger hinten rein. Die Bayern haben eigentlich so, meinen alles im Griff zu haben. Man spielt so hin und her. Man hat auch die eine oder andere Chance, aber der Ball geht nicht rein. Also ein bisschen unverständlich, dass die Bayern so wenig Druck gemacht haben. Aber man war ja der Meinung, ein Unentschieden reicht.
Ach, da war was, genau.
Die 90. Minute, bis dahin das Spiel total verflacht. Dann das Unfassbare. Sergej Barbares köpft eine Flanke, so dass er unhaltbar für Kahn ist. 1:0 für Hamburg.
Was für ein emotionaler Schock auch für Bayern, oder? Dann schlage die Magengrube.
Ja, total. Die Bayern konsterniert. Viel zu Rummenigge gesagt zu Präsident Beckenbauer. Scheiße, das ist gelaufen.
Nee.
Premiere-Kommentator Hansi Küpper verkündet, der deutsche Meister im Jahr 2001 heißt Schalke 04.
Hat echt einen guten Klang.
Ja.
Hansi Küpper, der hat
das Fernsehen zeigt die Bayern-Fans, die nicht mehr hingucken können, die Hände vors Gesicht schlagen. Torwart Oliver Kahn ist der Einzige, der sofort zum Schiedsrichter rennt und erkundigt sich, wie lange ist noch? Schiedsrichter ist Markus Merk. Es gibt eine Nachspielzeit. Merk sagt zu Kahn, noch 3 Minuten.
3 Minuten? Das wollt ihr nicht hören, oder?
Sofort stürmt Kahn zu den Mitspielern, rüttelt die Wachen, sagt, weiter, immer weitermachen.
Ich höre ihn gleich, es ist super. Man hört die Stimme unwillkürlich im Ohr noch, ne? Wie er die anpeitscht.
Während im Volksparkstadion natürlich alles jubelt, explodiert die Bombe in Gelsenkirchen. Schlägt ein wie eine Bombe. Es wird angezeigt, 1:0 für den HSV. Quasi zeitgleich, damit schießt Ebbe Sand noch das 5:3.
Ne, 5:3?
Ja, Hammer. 5:3, 89. Boah. Minute. Wohlgemerkt auf Schalke, 89. Minute. Und alle rasten völlig aus und jeder sagt, was ist denn jetzt los? Sind wir Meister nicht? Es kommt der Abpfiff auf Schalke.
Stimmt, der war schon aus.
Ja, die Spielerfrauen schon weinen vor Freude. Trainer Hüb Stevens presst aber die Lippen zusammen, genau wie Rudi Assauer, will sich noch nicht so sehr freuen. Man hält noch die Leute zurück.
Ich hätte gedacht, Rudi Assauer hatte schon die Zigarre an, die erste Zigarre angemacht.
Nee, so war der nicht.
Der war Profi. Hm.
Ja, der Schlusspfiff ertönt und im Parkstadion kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Zehntausende Menschen stürmen auf den Rasen, um mit ihrer Mannschaft den Titel zu feiern. Man hat die Tore geöffnet und die Spieler werden hochgehoben. Es gibt Bierduschen, die Fans singen, deutscher Meister wird nur der S04. Auf der Bank traut Typ Stevens dem Ganzen aber noch nicht. Im Stadion wird verfrüht das geplante Feuerwerk schon abgezündet.
Ne.
Mhm.
Hammer.
Rudi Assauer fragt jeden, den er findet, ist das Spiel schon aus in München? Ist es aus? Und dann kommt Benno Fuhrmann von Premiere. Der steht am Spielfeldrand für Interviews bereit, hat gar keinen Kontakt zur Zentrale und ruft dann, Hamburg ist aus, aus, ihr seid Meister.
Ihr seid Meister, geil.
Ja, das glaubt natürlich auch der Assauer und alle anderen auch. Der Fuhrmann schnappt sich Andi Möller und gratuliert ihm schon zur Meisterschaft im Interview. Ja, im Vereinsheim wird sogar schon der Meistersekt entkorkt. Auf der Videoleinwand laufen schon die Wiederholungen der 5 Tore, die zur Meisterschaft geführt haben. Schalke ist ein Meister.
Ja, das war ja ein Hammerspiel.
Ja, glauben alle. Doch dann, die ersten Spieler sind schon im Kabinentrakt. Dort steht ein Fernseher. Und geschockt sehen die Spieler, das Spiel in Hamburg läuft noch. Es ist live, weil es lief ja auf Premiere. Hüb Stevens kommt rein, spricht ein Stoßgebet. Und im Stadion wird auf einmal dieses Premiere-Spiel auf die Leinwand gemacht. Das war eigentlich verboten. Man durfte kein Live-Fernsehen zeigen.
Stimmt.
Das ganze Stadion wird verstummt, so nach und nach, weil alle jetzt merken, ja, da läuft ja noch was.
Geil.
Ja, die Nachspielzeit in Hamburg. Die Bayern werfen alles nach vorne. Selbst Oliver Kahn ist jetzt im Strafraum des HSV. Es läuft die 95. Minute und es gibt einen indirekten Freistoß aus 8 Metern vor dem Tor für Bayern im Hamburger Strafraum. Auf der halblinken Seite. Warum? Weil der von Schalke ausgeliehene Torwart Schober nach einem Steilpass von Effenberg, der aber von Ulfalushi noch verlängert wurde, in die Hand nimmt und es damit ein illegaler Rückpass wird.
Ach, das war ja so ganz behämmert. Ja, stimmt.
Der schmeißt sich quasi, der nimmt ihn da auf, schmeißt sich nach vorne und man kann auch sehen, der weiß sofort, ach scheiße.
Der wusste gleich, ich hab Mist gebaut.
Mhm. Olli Kahn ist völlig außer sich. Rempelt da alle an, schreit da rum wie so ein Irrer, packt sich den Effenberg und sagt, ich schieße. Der Olli Kahn sagt zum Effenberg, ich schieße den jetzt. Der Effenberg sagt, du hast es doch nicht mehr alle, jetzt komm mal runter.
Ja, komm mal runter, genau. Das ist ja unglaublich.
Der Patrick schießt, der Patrick Andersson. Der Null-Tore-Patrick.
An den hätte ich jetzt am allerwenigsten gedacht, tatsächlich.
Warum? Effenberg hat sich entschieden, ihn schießen zu lassen, weil der den härtesten Schuss hat.
Ah ja, 8 Meter waren das, ne?
8 Meter? Keine Ahnung, es stehen 20 Leute vorm Tor, also wie so ein riesiger Knäuel.
Eigentlich geht da gar nichts mehr.
Das kann ja nichts werden.
Ne, eben.
Stefan Effenberg tippt den Ball kurz an, Patrick Andersson schießt und der Ball zischt flach durch 11 Spieler hindurch, zwischen Barbares und dem eingewechselten Fischer hindurch ins Tor, genau neben dem Pfosten. Also natürlich knallhart geschossen, aber dass ein flacher Ball da durchgeht, kaum zu glauben.
Da haben die aber noch nicht vor der Mauer und hinter der Mauer gelegen. Das waren ja komisch. Oder ein ganz komischer Winkel. Muss ich mir echt nochmal
angucken. Ja, es ist auch keine richtige Mauer so zu sehen. Also das ist so, im Grunde stehen ja alle im Tor oder ein bisschen vor dem Tor und der Olli Kahn, der läuft immer so da, wo der Ball möglich ist, also immer zwischen den Leuten im Tor und dem Ball hin und her, also so wie so ein Irrer.
Krass.
Und der Ball geht dann rein, der Andersson hat gesagt, ich wollte den auch flach schießen, weil er dachte, wenn ich jetzt irgendwie draufknalle, das wird nichts. Vielleicht geht er irgendwie durch die Beine und genauso war es ja quasi.
Effenberg und Andersson. Andersson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. Alle auf dem Platz. Ottmar Hitzfeld jetzt auch auf dem Platz. Das gibt es nicht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Unfassbar.
Boah, was für ein krass.
1-1. Olli Kahn rennt, jubelt quer über den Platz und jubelt mit der Eckfahne auf dem Rücken liegend. Das ist ja...
Die Szene erinnere ich noch. Der war ja total im Ausrasten. Vor Freude natürlich, aber...
Und bei der Übergabe der Meisterschale brüllt er dann seinen bekannten Ausruf, da ist das Ding, da ist das Ding. Ja, Aber
es gibt ja ein paar Ausbrüche von Oliver Kahn, die legendär sind, aber der gehört definitiv dazu, stimmt.
Also alle Spieler, die, es gibt da auch eine Doku zu, die sagen, das war der größte Glücksmoment ihrer Karriere, also dass das so noch geklappt hat. Klar, ich kann mich auch erinnern, wir haben das im Radio gehört, das war kaum zu glauben.
Kaum zu ertragen, die Spannung, ja. Und da hat auch keiner mehr einen Pfifferling auf Bayern gesetzt. Aber wie tief dann die Schalker gefallen sind emotional.
Ja, die armen Schalker, der Schock. Als die Nachricht vom Bayern-Tor im Parkstadion ankommt, ist es, als würde jemand den Stecker ziehen. Ne? Ekstatischer Jubel wird zu gespenstischer Stille. Man hört Wehklagen im Stadion.
Ja, die haben geweint.
Fans sinken auf den Rasen, schütteln sich. Die können es alle nicht fassen. Hüb Stevens steht regungslos an der Seitenlinie, die Hände in den Taschen vergraben und murmelt, das kann nicht wahr sein.
Das kann ja auch nicht wahr sein eigentlich.
Ja, es bleiben viele gebrochene Herzen in Gelsenkirchen. Sie waren für 4 Minuten Meister und stehen dann total mit leeren Händen da. Also damals habe ich mich natürlich super gefreut.
Ja, ich auch. Aber jetzt im Nachhinein, das klingt schon so traurig und bitter für Schalke. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, der Rudi Assauer dann später auf der Pressekonferenz sagt, er glaubt nicht mehr an den Fußballgott. Das kann es nicht geben. Das wäre so ungerecht. Später sagt er dann, er fühlt sich so, als wäre er der einzige Überlebende nach einem Flugzeugabsturz. Oder so schlimm würde sie das alle empfinden.
Krasser Vergleich, ne?
Ja, alle liegen am Boden. Die Spieler natürlich auch am Wein. Ebbesand kann es nicht fassen. Der gibt dann aber noch so ein Interview, wo er eigentlich so ziemlich gefasst wirkt. Die gehen dann auch nochmal alle raus, weil die ganzen Leute noch im Innenraum sind. Die gehen dann nochmal so auf die Tribüne und lassen sich da quasi noch feiern. So ein Applaus gibt es dann noch, weil sie haben ja alles gegeben, ne?
Ja, aber ja. 5-3 gewonnen, haben wir das Spiel gemacht. Und dann dieses, kann man das sagen, bittere, aber umso ja, geilere Tor für Bayern am Schluss.
Ja, das Rudi Assauer will kein Sehen, kein Sprechen am Anfang. Er muss sich aber ja dann auf diesen Pressekonferenzen stellen nachher. Verbringt den Abend dann aber später alleine und der Andreas Müller, quasi ja sein Assistent oder sein Auszubildender, der erzählt, er wäre mit einigen aus dem Verein dann in so eine Schalke-Kneipe gegangen, sie hätten sich so dermaßen zugeschüttet, der hat dann noch den Führerschein verloren. Er schildert das so. Als wir zur späten Stunde schließlich heim wollten, biete ich an, Rudis damalige Freundin Simone samt Tochter im Auto mitzunehmen. Meine Frau will fahren. Und ich, Depp, sage, wie man das so macht, wenn man so richtig wütend ist und einen im Tee hat, nee, lass mich, kein Problem, ich kann fahren. Dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Er lässt dann die beiden Frauen vor der Haustüre raus, will dann wenden. Plötzlich geht die Alarmanlage bei Assauers los. Keiner weiß, was los ist. Allerdings ist ein Polizeiwagen direkt in der Nähe, kommt heran und sieht, wie der Müller mit dem Auto zurücksetzt. Dann denkt er, so ein Mist, kriegt eine Kurzschlussreaktion, drückt aufs Gas, rast los und dann schildert er die Situation so, ich drücke aufs Gas, rase los, will die Bullen abhängen, meine Frau schreit mich an, ob ich jetzt durchgeknallt sei, die Polizisten und ich liefern uns eine kleine Verfolgungsjagd durch Gelsenkirchen, bis ich irgendwann in einer Sackgasse lande, aus, vorbei, jetzt haben sie mich. Ich sagte kurz zu meiner Frau, mach's gut, ich hau ab. Die nächste Kurzschlusshandlung. Ich turme aus dem Wagen, laufe quer durchs Gebüsch, die Polizisten hinterher. Plötzlich vor mir ein Zaun. Ich komme nicht drüber. Ende Gelände. Das war's. An den Ohren ziehen sie mich die Beamten aus dem Gebüsch, die Knarre am Kopf. Wie ein Schwerverbrecher werde ich mit den Händen auf dem Rücken zum Auto zurückgebracht. Ich hatte ja nichts anderes verdient. Dann geht's aufs Revier.
Nee, das gibt's ja gar nicht. Was für geile Geschichten eigentlich, was da alles noch dranhängt. Aber nachvollziehbar.
Das ist auch so der Zeitpunkt, wo man so erstmal so von Bayern-DNA spricht. So, ne? Wir haben das Ding, ne? Ottmar Hitzfeld kann es nicht glauben.
Man kann es ja jetzt kaum noch glauben, wenn man es so hört.
Ja, vor allem für Bayern war es ja so, sie gewinnen noch die Champions League gegen Valencia. Also im Grunde im Mailänder Stadion. Noch der größere Triumph, quasi den sie sich ja herbeigesehnt haben seit 2 Jahren.
Ja, das war wirklich eine Erleichterung, auch wenn das Spiel selber in meiner Erinnerung jetzt eher nicht so nochmal sehenswert. Er war eher grottig, genau. Aber gewonnen.
Also im Vergleich zum heutigen Spielen teilweise war es auf jeden Fall schlecht.
War nicht so befriedigend, erinnere ich mich. Nicht so wie der Sieg gegen PSG während der Pandemie zum Beispiel.
Was für die Schalker
gegen Dortmund, das ja, 2013.
Das auch. Also es gilt ja bis heute dieses als das beste Saisonfinale aller Zeiten. Da kommen einem natürlich auch noch so ein paar andere knappe Duelle wie gegen Leverkusen in Unterhaching in den Kopf.
Ja, da war ja Leverkusen im Grunde auch schon gefühlt Meister und dann verlieren die da.
Oder für mich habe ich noch stärker Erinnerungen, dieses der Kutzhopp vom Werder Bremen, der den Ball an einem vorletzten Spiel an den Pfosten setzt.
Wollte es gerade sagen, die waren doch in München oder in Bremen, Pfaff liegt in der falschen Ecke und der Kutzhopp schießt an den Pfosten, springt raus und im letzten Spieltag, meine ich, gewinnt Bayern 6-0 gegen Gladbach und dann Bremen wird eben nicht Meister.
Ich meine sogar gegen Stuttgart, ne? Gab es da nicht die erste Würstchenladung von Uli Hoeneß?
Das kann auch gut sein, war es um einen Spieltag verzögert, hat aber auch richtig viel in mir ausgelöst, dieser Sieg.
Ja, was gut für die Schalke an sich war, es war nicht ihr letztes Spiel in der Saison. Denn die standen im DFB-Pokalfinale. Und tatsächlich haben sie das auch gewonnen. 2-0.
Immerhin doch ein Pott.
Ja, sie haben den Pokal geholt und dann gab es auch eine Riesenparty und die hätten gefeiert bis zum Abwinken. Natürlich aber auch aus Frust. Ne? Sie wären ja Doublesieger geworden.
Ja, es sind da totale Triumphe Schalke gewesen.
Und man muss
jetzt ihnen gegönnt, also jetzt in der Rückschau auch noch.
Man muss auch so in der Rückschau dann sagen, das war sozusagen eigentlich der Höhepunkt. Also die werden noch zweimal Vizemeister später, aber nie so nah waren sie dann nie wieder dran.
Ja, stimmt. Dann ging es eher, die waren zwar immer noch so drumrum, aber dass sie wirklich mal eine echte Chance hätten.
Und ab dieser Saison geht es auch finanziell bei Schalke bergab. Ab da kommt das neue Stadion, da hatte man sich ja schon hochverschuldet. Und man wollte jetzt unbedingt jetzt dranbleiben und die Meisterschaft erzwingen. Und da kommt es dann dazu, dass es dann riesen finanzielle Probleme nachher gibt.
Mhm.
Aber eigentlich die beste Meisterschaft aller Zeiten. Also dass in der Nachspielzeit das einmal so hingedreht, dass Schalke Meister ist und danach Bayern, das wird es auch nie wieder geben. Also so knapp kann man sich das ist ja im Grunde, wenn man das als Film gemacht hätte, hätte man gesagt, das ist ja völlig lächerlich.
Ja, so Hollywood-mäßig, ne?
Genau.
Aber leider für Schalke ohne Happy End.
Ja, das ist leider
auch
so.
Auch jetzt heute in deiner Erzählung, das tut mir schon irgendwie leid.
Ja, wenn man denkt, wo Schalke heute steht und
ja, ist echt traurig.
Dass die da so weit oben waren, auch so ein top geführter Verein eigentlich, jedenfalls nach außen hin.
Also unter also die Außenwirkung war sehr, sehr gut. Und das ja gerade nochmal angerissen, die Verschuldung war auf einmal immens, ne?
Ja. Aber sie haben viele Vereinsmitglieder durch diese Meisterschaft der Herzen. Rudi Assauer hat diesen Begriff gehasst. Es gibt so eine Geschichte, dass er 2011 wohl von einem Mitarbeiter auf Schalke angesprochen wird. Es wäre doch jetzt das 10-jährige Jubiläum der Meister der Herzen. Da musste Assauer sowas gesagt, geh mir aus den Augen oder wenn dir dein Job lieb ist.
Ja.
Also das war jetzt die kurze Darstellung der Saison 2000-2001 sozusagen. So als erster Vorschau auf das Thema Schalke und Rudi Assauer, auf das wir noch zu sprechen kommen werden.
Ja, ein reiches Leben, ne? Mit vielen, vielen interessanten Episoden, würde ich jetzt einfach mal vermuten, bin da sehr gespannt.
Ja, der ist ein echter Typ, ne, gewesen, also mit dem bin ich ja quasi so als Manager von aufgewachsen, so, das war ja so ein echter cooler Typ, wie der Kallmund oder so, das waren ja noch echte Typen, dann immer mit der Zigarre und dann war der ja in Werbespots. Aber da werden wir viel erleben, was dem so passiert
ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Sehr gespannt.
Alles klar.
Vielen Dank für den Rückblick und das Wiederbewusstmachen dieser total sensationell gewonnenen Meisterschaft und der Trauer um Schalke natürlich.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.